Tag zusammen zu einer neuen Ausgabe von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Bevor wir einsteigen in das heutige Thema zum Klimawandel und dem Einfluss auf die Jahreszeiten, das Pflanzenwachstum und was damit zusammenhängt, noch der kurze Hinweis. Nächste Folge ist die 100. Podcast-Folge und Christian Komnert und ich beantworten Fragen aus der Zuhörerschaft. Also falls es noch jemanden gibt, der gerne eine Frage an uns richten möchte, der ein Thema vorschlagen möchte, gerne uns per E-Mail schicken oder alternativ als Kommentar hier bei den sozialen Medien, LinkedIn, TikTok, Instagram, YouTube und so weiter hinterlassen. Und Christian und ich werden dann in der nächsten Folge darauf eingehen. So, steigen wir ein in die heutige Folge. Wieder Klimawandel und wir sind ja noch im Frühling. Wollen wir uns einmal anschauen, welchen Einfluss der Klimawandel spürbar auf das Pflanzenwachstum hat, auf die Verschiebung der Jahreszeiten. Denn auch das ist eine Sache, die wir sehr genau beobachten können und die auch sehr klar nachweisbare Folgen hat, weil sich die Jahreszeiten verschieben. Die Winter werden kürzer, der Frühling startet früher. Und zwar, und das ist das Besondere, nicht nur bei uns in Deutschland, sondern global. Und das ist, glaube ich, einer der zentralen Punkte, der ja anders ist als in den Jahrhunderten eigentlich zuvor. Wir haben das ja schon mal in unserer Podcast-Reihe diskutiert, als wir den Klimawandel behandelt haben. Es ist so, dass das, was im Moment passiert, mit dem Klimawandel eine globale Entwicklung ist. Und was ich jetzt heute machen möchte, ist mal auf die, das Pflanzenwachstum, auf die Jahreszeiten eingehen. Das geht auch dann noch in Richtung der Phänologie. Also, das ist quasi so der Jahresablauf der jährlich wiederkehrenden Wachstumsphasen und der Entwicklungsphasen der Pflanzen. Und ja, das spiegelt dann natürlich auch so ein bisschen die vier Jahreszeiten wieder, die wir haben. Denn Frühling verbindet man halt, die Pflanzen erwachen aus ihrem, ich nenne es mal in Anführungszeichen, Winterschlaf. Und die ersten Pflanzen blühen, also die Haselnussbäume sind so die ersten. Alle Allergiker können da ein Lied von singen. Und dann geht es halt weiter mit den Forsythien zum Beispiel. Und ich denke, ein ganz markantes Ereignis, das dann vor allen Dingen in der japanischen Kultur ganz wichtig ist, gehen wir gleich nochmal drauf ein, ist die Kirschblüte. Wann also da der Höhepunkt der Kirschblüte ist. Und zwar sind das Ereignisse, die aus mehrerer Hinsicht interessant sind. Nämlich einmal, und das ist jetzt das Besondere an der Kirschblüte, da liegen uns Aufzeichnungen vor bis ins Jahr 800 zurück, sodass wir also dort klimatologische Effekte beobachten und verstehen können. Entsprechende Daten und Aufzeichnungen gibt es dann auch aus Europa. Und dann kann man halt Rückschlüsse daraus ziehen, ist das, was im Moment passiert, die Veränderung der Phänologie, also die Anpassung der Pflanzen an das Klima, indem sie nämlich einfach früher anfangen zu blühen, das Pflanzenwachstum früher einsetzt. Ist das nur ein regionaler Effekt oder ist das ein globaler Effekt? Und tatsächlich beobachten wir jetzt zum ersten Mal seit eigentlich an Beginn der Aufzeichnung und soweit wir zurückkommen, dass das im Moment, seitdem die Menschheit also als Zivilisationsgesellschaft unterwegs ist, und das ist, 10.000 Jahre, also ich sag mal nach dem Ende der Eiszeit, der letzten, hat sich ja dann die Menschheit in Richtung einer modernen Gesellschaft, einer Zivilisation entwickelt, können wir beobachten, dass diese phänologischen Phänomene sich global verändern. Und das ist ein weiterer markanter Meilenstein als Beweis dafür, dass es zu Veränderungen in dem Ökosystem Erde kommt. Aber Schritt für Schritt. Also, Klimawandel haben wir diskutiert. Brauchen wir jetzt, glaube ich, hier an dieser Stelle nicht in aller Ausführlichkeit erklären. Wir haben einen Anstieg der globalen Temperaturen, sowohl der Atmosphäre als auch der Weltmeere. Das ist sogar noch das viel größere Problem, denn die Meere, das Wasser kann viel mehr Energie aufnehmen als die Luft, weil es eine Flüssigkeit ist und Wasser ist auch eine sehr dankbare Flüssigkeit. Das ist ja der Grund, warum wir Wasser in Dampfkraftwerken, also Kohle- oder Kernkraftwerken einsetzen, weil wir in einem Liter Wasser schon sehr viel Energie speichern können. Wenn wir dann noch Wasserdampf draus machen können, können wir noch sehr elegant elektrische Energie erzeugen über die Generatoren. Die Luft als Gas kann nicht so viel Wärme aufnehmen. Und das ist das, was wir jetzt auch schon beobachten. Die Weltmeere sind sehr, sehr warm. Klar, die Energie muss irgendwo hin. Wir erhitzen die Weltmeere und wir erhitzen natürlich die Atmosphäre. Was dann zur Folge hat, dass das Pflanzenwachstum anders früher einsetzt. Wo kommt das her? Machen wir nochmal einen Schritt zurück. Also die Temperatur ist tatsächlich eine Kenngröße, die im direkten Zusammenhang damit steht, wie schnell chemische oder auch dann biochemische Reaktionen stattfinden. Also man kennt das in der Chemie, in der Biochemie unter der RGT-Regel oder auch Van't Hoff'sche Regel. Also RGT steht für Reaktionsgeschwindigkeit, Temperaturregel. Die sagt, und diese Regel ist seit Ende des 19. Jahrhunderts, also zuerst aufgestellt worden von dem niederländischen Chemiker Van't Hoff und dann etwas später von Arrhenius, dann zur Arrhenius-Gleichung ausgebaut, als die Gleichung, die in der chemischen Reaktionskinetik angewendet wird. Und also gehen wir zurück zu der RGT-Regel, die halt besagt, dass, also Pi mal Daumen, aber das kommt ganz gut hin, eine chemische Reaktion, wenn die Temperatur um 10 Grad Celsius, also Temperaturen haben wir immer Kelvin, aber bei den Temperaturunterschieden entspricht das 10 Grad Celsius. Wenn wir also die Temperatur um 10 Grad Celsius erhöhen, laufen chemische Reaktionen doppelt so schnell ab, bis zu viermal so schnell. Das ist halt der Grund, warum Pflanzen halt bei höheren Temperaturen schneller wachsen. Das sieht man jetzt auch bei Tieren, gibt es auch noch entsprechende Dinge, vor allem nicht bei den Warmblütern wie uns Menschen oder den Säugetieren, sondern halt bei Tieren, die abhängig sind von der Außentemperatur, also Reptilien, Amphibien zum Beispiel, Insekten, da gibt es auch entsprechende Reaktionen. Aber bleiben wir jetzt mal bei den Pflanzen. Also tatsächlich ist es so, wenn wir eine höhere Temperatur haben, steigt einfach die Wahrscheinlichkeit, dass eine Reaktion abläuft und die Reaktionsgeschwindigkeit sich damit verändert. Das ist, also führt natürlich dazu, wenn wir früher im Jahr schon höhere Temperaturen erreichen, also Januar, Februar, März, die Umgebungstemperatur, die Außenlufttemperatur steigt und wir natürlich über 0 Grad sind, das ist die Voraussetzung, denn unter 0 Grad ist Wasser nicht flüssig, sondern gefroren, das heißt, da laufen die Reaktionen gar nicht ab, aber das ist so der Effekt, den wir beobachten. Also eigentlich nicht ganz überraschend, wenn die Temperaturen steigen, das führt dazu, dass sich chemische Reaktionen schneller ablaufen können. Aber, jetzt muss man aufpassen, es gibt natürlich dann ein Temperaturoptimum, das nämlich die bei Pflanzen, und das hängt jetzt wieder von der Pflanze ab, aber so grundsätzlich bei Pflanzen, die dann die Photosynthese vollziehen, also mit Hilfe von Licht, das muss ja auch noch absorbiert werden, das Sonnenlicht, dann Photosynthese betreiben. Also das Kohlendioxid aus der Luft holen und den Kohlenstoff einlagern und damit dann wachsen können. Dieses Temperaturoptimum liegt etwas über 30 Grad Celsius. Das heißt, dann wachsen Pflanzen optimal. Wenn die Temperatur dann noch weiter steigt, und auch das ist eine Sache, dass die beobachten wir natürlich global in den Sommermonaten überall auf dem Globus, dann sinkt die Photosyntheserate wieder ab. Die Pflanzen kommen in so eine Art Hitzestress, sodass dann ab ungefähr 45 Grad Celsius Außentemperatur das Pflanzenwachstum, die Photosyntheserate, quasi zum Erliegen kommt. Also das heißt, dieser Klimawandel, und das ist also die Behauptung, die dann auch von vielen Kritiker, Leugner, man weiß nicht, die picken sich immer so gerade die Kirschen vom Kuchen raus beim Klimawandel, damit es halt in ihr Narrativ passt. Aber ein Argument ist ja, wenn es wärmer wird, dann wachsen die Pflanzen ja auch besser. Ja, aber wenn es zu heiß wird, kriegen wir ein Problem und auch nicht alle Pflanzen kommen damit zurecht. Aber grundsätzlich ist es so, und das ist jetzt hier, weil wir jetzt mitten im Frühling sind, beobachten wir halt, dass die Pflanzen früher wachsen. Und jetzt ist es so, Landwirte kennen das oder Leute, die sich viel mit Gärtnerei beschäftigen. Da gibt es halt verschiedene Kennzahlen, um das Pflanzenwachstum zu bestimmen und den Zeitpunkt, wann man dann auch düngt. Also wenn man jetzt also professionell oder industriell Landwirtschaft betreibt, dann muss halt genau, also die braucht man die Zeitpunkte, ab wann macht es Sinn, Dünger auszubringen, weil die Pflanzen, nämlich wenn sie nicht in bestimmten Phase erreicht haben, gar nicht in der Lage sind, den Dünger aufzunehmen. Der würde dann beim Regen ausgewaschen und könnte dann das Grundwasser oder Flusswasser die Bäche belasten. Also das sind so die Kriterien. Und eine Kennzahl sind die sogenannten Grünlandtemperatursummen oder die Grünlandtemperatursumme. Die wird in der Agrarmeteorologie verwendet, um quasi das erste oder den ersten Vegetationsbeginn zu bestimmen. Wie wird jetzt diese Grünlandtemperatursumme berechnet? Was macht man? Also ab Jahresbeginn, 1. Januar, addiert man alle mittleren mittlere Tagestemperaturen auf. Also man guckt 1. Januar, was war die mittlere Tagestemperatur? Und zwar nur die Positivwerte, also die negativen Werte streicht man raus. Denn klar, bei negativen Temperaturen, hatte ich gesagt, wachsen die Pflanzen nicht. So, die summiert man einfach auf, bis man die Summe von 200 erreicht, also 200 Grad. Das heißt, wenn der 1. Januar im Tagesmittel 5 Grad hatte, der 2. Januar 6, der 3. Januar wieder 5, dann hätte man eine Grünlandtemperatursumme von 5 plus 6 plus 5 wären 16. Jetzt kommt noch ein Korrekturfaktor dazu, das ist auch noch wichtig. Die Werte im Januar werden mit dem Faktor 0,5 multipliziert, der Februar 0,75. Also eine sehr empirische Formel, die man dort entwickelt hat, aber aus den Jahrhunderten der Landwirtschaft, denke ich, ein ganz guter Kennwert, um zu entscheiden, wann erreicht man halt diese 200 Grad Celsius Grünlandtemperatursumme und ab dann hat man eigentlich den Vegetationsbeginn erreicht der Pflanzen. Also ab März vielleicht noch zur Ergänzung. Also ab dann ist dieser Korrekturfaktor 1. Also bei unserem Beispiel jetzt 1., 2., 3. Januar wären wir nicht bei 16, sondern dann bei 8 Grad Celsius Grünlandtemperatursumme gewesen. Das summieren wir jetzt auf. Und wenn man das jetzt mal rückwirkend macht, ab wann oder wie sich das entwickelt hat in den letzten 20 Jahren, dann haben wir natürlich immer wieder Schwankungen in dem Datum, wann die Grünlandtemperatursumme 200 Grad erreicht. Das schwankt so typischerweise zwischen Ende Februar und Ende März. Oder wir haben sogar einmal jetzt in den letzten 20 Jahren den Fall gehabt, dass diese Grünlandtemperatursumme erst am 8. April, nämlich im Jahr 2013, erreicht worden ist. Also 2013 war das Extremjahr in Deutschland. Aber grundsätzlich beobachten wir, dass diese Grünlandtemperatursumme immer weiter nach vorne rutscht. Also jetzt in den letzten Jahren sowieso. Im Jahr 2024 haben wir die Grünlandtemperatursumme am 20. Februar erreicht. Das ist also der zweitfrühste Wert nach 2020. Da haben wir das schon am 18. Februar erreicht. Das heißt also, wir sind Mitte als Ende Februar in einem Zeitpunkt, der den Vegetationsbeginn beschreibt. Und das ist erstmal natürlich eine Beobachtung, die jetzt nur für Deutschland gilt. Also es ist überhaupt keine Referenz für globale Klimaeffekte. Das sind regionale klimatische oder Witterungsbedingungen. Das kann mal so sein. Wie gesagt, 2003, auch da haben wir natürlich den 2013, pardon, haben wir natürlich auch schon den Klimawandel wirklich nachweisbar gehabt mit den Temperaturerhöhungen. Da war es halt 8. April. Das sind dann halt dann die Jahresbedingungen mit einem sehr kalten Winter, sehr kalter Januar, Februar, wenn also dann nochmal lange Frostphasen sind. dann rutscht diese Grünlandtemperatursumme natürlich entsprechend nach hinten. Grundsätzlich, und das ist dann der zweite Teil in dieser Betrachtung, sind dann diese sogenannten phänologischen Jahreszeiten. Wir haben jetzt gerade bisher nur über den Frühling gesprochen. Der Frühling wird nochmal unterteilt in drei Unterjahreszeiten, nämlich der Vorfrühling, der Erstfrühling und der Vollfrühling. Also das machen wir bei allen Jahreszeiten, also bei Frühling, Sommer und Herbst. Und dann haben wir dann nochmal den Winter, der als der eine Jahreszeit ist. Und tatsächlich ist es so, dass wir jetzt in den letzten Jahren, und auch da muss man wieder aufpassen, betrachten wir ein Einzeljahr oder betrachten wir dort einen langjährigen Zeitraum. Langjähriger Zeitraum heißt bei klimatischen Bedingungen immer das 30-jährige Mittel. Also wir mitteln die Phasen über 30 Jahre und bestimmen dann das Datum. Und jetzt gibt es da Kennzahlen oder Kennzeichen vielmehr, wann diese einzelnen, also nennen wir sie mal Subjahreszeiten, beginnen. Also der Vorfrühling, das ist so die Haselblüte. Dann haben wir den Erstfrühling, die Forsythie, das ist halt diese gelbe Blume oder der gelbe Busch. Wir haben die Apfelblüte, das sind also Vor-, Erst- und Vollfrühling. Der Frühsommer wird gekennzeichnet durch die Holunderblüte. Hochsommer ist dann, wenn die Sommerlinde blüht. Und dann gehen wir schon in den Spätsommer und den Herbst. Also Spätsommer ist wenn wir die Äpfel haben als Früchte. Dann haben wir die Holunderfrüchte im Frühherbst. Und wenn die Stieleiche Früchte trägt, dann sind wir im Vollherbst. Und der Spätherbst ist dann, wenn die Stieleiche ihre Blätter verfärbt. Winter beginnt dann, wenn die Stieleiche den Blattfall hat, also die Blätter fallen. Also man merkt, das ist jetzt sehr auf Deutschland oder Mitteleuropa fokussiert, weil es halt mit den Haselnussbäumen, mit den Äpfeln, mit dem Holunder, mit der Forsythie, das sind typische Pflanzen in unserer Region. Da haben wir halt genaue Aufzeichnungen. Und das ist auch was man jetzt als Privatperson ganz gut mal beobachten kann. Und wenn wir da jetzt mal den Zeitraum der letzten 30 Jahre betrachten im Vergleich zur Mitte des 20. Jahrhunderts, beobachten wir, dass der Winter kürzer geworden ist. Und zwar endet er früher, nämlich bereits Mitte Februar. Ansonsten war das Ende des Winters eigentlich immer erst Ende Februar, Anfang März. So, nach dem langjährigen Schnitt, das kann man ja immer dran denken. Einzelne Jahre können davon abweichen, auch stark abweichen. Aber im langjährigen Mittel haben wir eigentlich 120 Tage Winter gehabt in Deutschland. Mittlerweile sind wir nur noch bei 101 Tagen. Da werden jetzt viele sagen, ach, das ist doch eigentlich gar nicht so schlimm, oder? Also weniger Winterreifen, weniger Schnee, außer wenn man jetzt Skifahren will. Aber der Winter als dunkle, kalte Jahreszeit, wenn der jetzt nicht mehr so stark ausgeprägt ist, ist es doch für uns als Menschen vielleicht gar nicht so schlimm. Ja, so einfach ist es natürlich nicht, denn auch der Winter hat in den Jahreszeiten für das Ökosystem, für Flora und Fauna eine Bedeutung. Also ein Punkt ist zum Beispiel, wenn die Winter nicht so wirklich knackig kalt werden, führt das dazu, dass also die Insektenpopulation natürlich davon beeinflusst werden, denn wenn wir einen sehr harten Frost haben, langen Winter, führt das aber dazu, dass die Insekten, die sich dann irgendwo in Nischen, in kleinen Höhlen verkrochen haben, vielleicht dann doch erfrieren. Kann man sagen, ach, auch das ist doch nicht schlecht, denn wir haben doch ein Problem bei den Insekten. Wäre doch gut, wenn die Populationen wieder steigen. Ja, aber es wirft das ganze Ökosystem durcheinander. Wir beobachten darüber hinaus, also der Frühling beginnt früher und zwar mittlerweile um ungefähr 2 Wochen. Was dazu führt, dass auch der Erst- und der Vorfrühling, der Vollfrühling, pardon, deutlich früher starten. Also der Vollfrühling ist eigentlich immer so um den 8. Mai herum, also Apfelblüte, hatten wir gesagt. Mittlerweile sind wir bei Ende April, 26. April ist so der Durchschnitt. Dann der Sommer wird länger. Oder nicht länger, sondern verschiebt sich etwas. Da gibt es bedingt Änderungen. Tatsächlich, was man beobachtet, ist, dass der Spätsommer kürzer wird. Also da gibt es auch eine Verschiebung, währenddessen dann der Herbst auch nochmal sich verlängert. Aber das sind dann minimale Änderungen, also primär der Frühling verändert sich. Beim Herbst haben wir auch eine leichte Verlängerung. Und der Wintereintritt, der ist tatsächlich fast gleich. Das ist nämlich Anfang November, beginnt dann der Winter. Also wird, das ist ja dann der Blattfall der Stieleiche. Das ist jetzt so der lange Trend. Und wenn wir uns mal angucken, wie war es denn, wie ist es denn aktuell? Da, wie gesagt, das ist jetzt Wetter. Das ist kein Klima. Aber dennoch für die Einschätzung sicherlich ganz interessant. Also im Vergleich zum langjährigen Mittel hatten wir 2023, also letztes Jahr, vor Frühling sollte Mitte Februar beginnen, ging am 17. Januar los. Also deutlich früher. Das ist natürlich schon mal ein Punkt jetzt in diesem Jahr 24, 26. Januar, also etwas später. Das Jahr war etwas kühler, also deutet natürlich auch so ein bisschen darauf hin, oder hat auch, aber da muss man ein bisschen aufpassen, natürlich was mit diesen Grünland-Temperatursummen zu tun. Der Erstfrühling, also das ist die Blüte der Forsythie, auch der ist nach vorne gerutscht. Eigentlich blühen Forsythien erst Ende März. Langjähriger Mittelwert ist der 25. März. Wir haben es dieses Jahr deutschlandweit am 3. März gehabt. Du musst auch da wieder bedenken, wo ist man in Deutschland? In Süddeutschland ist das etwas früher als in Norddeutschland, in den Mittelgebirgen immer etwas später. Also man kann es immer ganz gut beobachten. Also die, ja, Region Freiburg, Breisgau, da fängt der Frühling deutlich früher an, einfach weil wir höhere Temperaturen haben. Währenddessen in den Mittelgebirgslagen, also Eifel, Hunsrück, der Harz und so weiter, da sind die Dinge etwas, oder ist das Pflanzenwachstum immer etwas später, weil die Temperaturen etwas niedriger sind. Aber wie gesagt, Forsythie, Blüte, 14. März 2023, in diesem Jahr 3. März. Also, wir sind 3 Wochen vor der Zeit. Das, wie gesagt, Wetter. Aber es ist ein Trend, den wir beobachten und der natürlich Einfluss auf das Ökosystem hat, weil die Blüte hängt natürlich dann auch mit den Bestäubungsinsekten zusammen, dass die natürlich auch dann verfügbar sind. Das ist ja dann der nächste Aspekt. Und dazu zählen jetzt nicht die Honigbienen, die wir ja wie Nutztiere behandeln, sondern alle Arten der Bestäubungsinsekten, die auch dann schon aktiv sein müssen, aktiv sind. Klar, wenn es wärmer ist, werden auch die früher wieder wach. Also man sieht das dann zum Beispiel. Man kann es ganz gut sehen, die Hummeln, also wenn ja die ersten Hummelkönigin aus der Winterruhe erwachen und dann auf Nestbau beginnen, den Stock bauen, die kann man ganz gut sehen, weil die einfach entsprechend dick und pummelig sind. Wobei das jetzt nichts mit dem Wetter zu tun hat, das sind andere Dinge. Aber tatsächlich hängt das miteinander zusammen. Wenn es da zu Verschiebungen kommt, ist es jetzt nicht nur, dass die Pflanzen früher blühen, sondern damit das auch funktioniert, damit die Pflanzen oder die Blüten bestäubt werden, damit am Ende daraus Früchte entstehen können, brauchen wir Bestäuber. Die müssen dann auch verfügbar sein. Und wenn es da zu Verwerfungen, Verschiebungen kommt, hat das wieder Einfluss auf das Ökosystem. Also das ist tatsächlich gar nicht so, also es hängt alles miteinander zusammen, man kann das nicht voneinander trennen. Sie sagen, ach, das ist ja ganz schön, wenn jetzt schon die ganzen Blumen blühen. Da können wir doch eigentlich ganz gut mitarbeiten. Tatsächlich, wenn man beim Deutschen Wetterdienst guckt, also das Eintrittsdatum des Vorfrühlings, das heißt also Beginn der Haselblüte, seit den 1950er Jahren deutlich früher. Auch da sind wir jetzt, wie gesagt, Mitte Januar bis Ende Januar. Wir waren in den 1950er Jahren eher im März, also Mitte März, war die Haselblüte. Und das sind natürlich Effekte, die einfach nach und nach durch die langsame, aber stetige Erhöhung der Temperatur dazu führt, dass wir den Klimawandel tatsächlich live miterleben können. Das ist eine Sache, da sieht man. Da kann man, wie gesagt, sagen, ja, auch, ist das jetzt so schlimm, wenn die Pflanzen früher blühen? Ist doch ganz schön, wir haben den kürzeren Winter. Wie gesagt, das hat dann direkte Einflüsse auf das ganze Ökosystem. Und das Ökosystem hat halt das Problem, das kann sich so schnell an die Änderungen, die wir derzeit beobachten, nicht anpassen. Das dauert halt viele Generationen, bis es dann zu entsprechenden Mutationen kommt oder Anpassungen von Flora und Fauna an die neuen Begebenheiten. Das geht nicht so schnell. Und dadurch, dass wir als Menschheit jetzt so massiv eingreifen, wird es dazu führen müssen, dass die Pflanzenwelt, die Tierwelt sich damit nicht auseinandersetzen kann, sich nicht anpassen kann und damit halt unterschiedlichste Arten einfach aussterben werden, weil denen die Nahrungsgrundlage fehlt, etc. pp. Also das ist tatsächlich ein großes Problem. Jetzt hatte ich ja schon gesagt, das ist jetzt erstmal nur Deutschland. Beobachten wir das denn eigentlich auch global? Und dass es jetzt mal wärmer ist und mal kälter ist, ja, das haben wir doch immer schon gehabt. Also es gab ja im Mittelalter diese mittelalterliche Warmphase. Es gab mal die kleine Eiszeit in der frühen Neuzeit. Also ist das denn tatsächlich eine Sache, die ein großes Problem ist, oder ist das eher was ein kleines Problem ist? Und tatsächlich ist es so, dass wir das, was wir heute beobachten, dass es ein globaler Effekt ist bei der Phänologie. In den vergangenen Jahrhunderten war das nicht so. Also zum Beispiel so zwischen 950 und 1250 nach Christus war es außerordentlich warm in Westeuropa. Da hatten wir also so eine Warmphase im Mittelalter. Was immer dazu führt, ne? Wenn es warm ist und vor allem in der Zeit also noch keine industrielle Landwirtschaft gab, sondern dass wirklich harte Knochenarbeit war und der Großteil der Bevölkerung für die Eigenversorgung gearbeitet hat, diese Subsistenzbauern. Das ist regional begrenzt gewesen, regional in Anführungszeichen, auf den Kontinent Europa. Denn gleichzeitig war China in diesem Zeitraum deutlich kälter. Vor allem die Winter waren in China viel, viel kälter. Die Sommer gingen dann wieder, aber die Winter waren in dem Zeitraum viel, viel kälter. Interessanterweise gleichzeitig der südliche Teil Japans in der Zeit auch etwas wärmer. Also das ist tatsächlich, also regional und Region meint dann tatsächlich ganze Kontinente, schon begrenzt, aber es war kein globaler Effekt. Also bei Japan wissen wir es über, das hatte ich ja auch ganz am Anfang erwähnt, die Kirschblüte. Da hat man also dann in Kyoto sehr genau aufzeichnen, weil es ja wirklich ein zentrales Ereignis ist in der japanischen Kultur. Und wer das kennt, also wenn die Kirschbäume dann in voller Blüte stehen, das ist der Frühling. Und wir haben sehr genaue Aufzeichnungen darüber. Das schwankt natürlich bei der Kirschblüte. Das sind dann wieder die jahreszeitliche Schwankungen. Also typischerweise ist die Kirschblüte in Japan zwischen dem 10. und 20. April. Das ist so der Zeitraum. Es gab Jahre, die frühesten Zeitpunkte, die waren dann Ende März, die spätesten Zeitpunkte Ende April. Aber was wir beobachten jetzt bei der Kirschblüte, dass wir so von 800 bis 1200 die Kirschblüte tatsächlich so um den 10. April rum hatten. Das rutscht dann langsam zurück. Also vor allem, wenn man sich mal so die langjährigen Mittelwerte anguckt, dass wir so im 12. Jahrhundert fast beim 20. April lagen. Und dass aber eigentlich die langjährigen Mittelwerte immer so zwischen den 10. und 20. April lagen, wie gesagt, immer mit der Schwankungsbreite. Und wir beobachten jetzt seit dem 20. Jahrhundert eigentlich, dass die Kirschblüte nun auch im langjährigen Durchschnitt immer weiter nach vorne rutscht, also immer früher stattfindet. Also wir haben jetzt in den letzten 150 Jahren quasi keine Kirschblüte mehr nach dem 20. April gehabt, was früher in den Jahrhunderten davor üblich war, dass es da mal Wetterbedingungen gab in den Jahren. Und jetzt sind wir im Durchschnitt schon bei Anfang April. Das heißt also auch jetzt, also die Kirschblüte steht quasi kurz bevor. Und das ist jetzt eine Besonderheit. Das passiert jetzt nicht nur bei uns in Deutschland mit der Veränderung der Jahreszeiten, dass der Frühling früher kommt. Das passiert gleichzeitig auch in Japan, auf der anderen Seite der Erde. Nördliche Hemisphäre, klar, wir müssen aufpassen, wenn wir jetzt dann in die südliche Hemisphäre gehen, da sind die Jahreszeiten ja umgedreht, also wenn wir Herbst haben, haben die Frühling und umgekehrt. Aber auch das kann man beobachten. Da liegen nicht so detaillierte Aufzeichnungen vor, die so weit zurückgehen. Was man da macht, ist, dass man dann anhand von Baumringen ermitteln kann, wie die Wachstumsphasen der Pflanzen waren. Das lässt sich sehr genau auch viele Jahrhunderte zurückrechnen. Aber tatsächlich, das, was wir jetzt beobachten, ist ein globaler Effekt. Und zwar zum ersten Mal seit über, also ich sag mal als erste Kennzahl, Eiszeit. Davor auch schon. Also so schnell, wie es im Moment geht, so hatten wir es tatsächlich in den vergangenen Jahrtausenden tatsächlich nicht. Und jetzt kann man sagen, ja, ach, aber ernsthaft, Hand aufs Herz. Ja, da verändert sich was und ist das so schlimm? Und außerdem, wenn wir jetzt auch noch mehr Kohlendioxid haben, auch das ist ja gut für die Pflanzen. Auch das Argument kennt man von den entsprechenden Kräften aus den politischen Lagern, die sagen, mehr CO2 ist doch eigentlich gut. Also auf der einen Seite ist immer, der Mensch ist nicht schuld, aber dass wir jetzt mehr CO2 haben, ist doch eigentlich ganz gut, weil mehr Kohlendioxid in der Atmosphäre doch dazu führt, dass die Pflanzen besser wachsen können. Und wenn es dann auch noch wärmer wird, bumm, doppelter positiver Effekt. Die Erde wird grüner, wir reduzieren den Hunger in der Welt, weil wir einfach besseres Pflanzenwachstum haben, mehr Nahrungsmittelversorgung. Ja, das stimmt zu einem gewissen Teil. Also da muss man wirklich aufpassen. Klar, wir haben gesagt, Temperatur steigt, Pflanzenwachstum wird besser. Das stimmt. Gleichzeitig, das kennt man jetzt von Gewächshäusern, aber das sind dann spezielle Bedingungen. Dort fügt man Kohlendioxid hinzu, um das Pflanzenwachstum anzuregen. Also draußen auf dem Acker ist das, also kann man es A nicht machen, B bringt es auch nichts. Das sieht man daran, dass man einfach eine gute Ventilation in den Gewächshäusern braucht. Aber die Behauptung, dass ein weiterer Anstieg der Kohlendioxidkonzentration dazu führen wird, dass wir einen viel grüneren Planeten bekommen, dass das natürlich dann auch wieder also mehr Pflanzen, wir sagen ja eine Aufforstung und so weiter, als Maßnahme oder als eine Maßnahme gegen den Klimawandel, können wir da nicht, also wir sind auf einem guten Weg. Also warum regen sich die Klimaforscher eigentlich so auf? Ja, ganz so einfach, wie gesagt, ist es nicht, denn wenn die Konzentration von Kohlendioxid in der Atmosphäre zu hoch wird, dann führt das nicht dazu, dass die Pflanzen tatsächlich viel mehr wachsen, also irgendwann. Also diese Rate nimmt tatsächlich ab, die Wachstumsrate bei höherer Kohlendioxidkonzentration. Die Pflanzen können das Kohlendioxid, das mehr Kohlendioxid, was in der Atmosphäre ist, gar nicht aufnehmen und verarbeiten. Und einen zweiten Punkt, den man auch noch beobachtet, man hat zwar einen höheren Pflanzenwachstumsumsatz, aber das, was ich aus der Pflanze gewinnen will, also die Nährstoffe, der Kaloriengehalt, der Energiegehalt der Pflanze, der verändert sich gar nicht so stark. Ganz im Gegenteil. Also, auch das kommt natürlich jetzt wieder auf die Pflanze an. Aber es ist jetzt nicht so, dass die Pflanzen, wie zum Beispiel Mais oder Hirse, die können das zusätzliche Kohlendioxid gar nicht verarbeiten. Das heißt, das nützt denen gar nichts. Andere Pflanzen die können das, also Soja zum Beispiel oder auch Weizen, die können mit dem zusätzlichen Kohlendioxid tatsächlich umgehen. Jedoch wächst die Pflanze zwar schneller, hat aber nicht mehr Energieinhalt, also Protein oder Eiweiß. Das heißt also aus Sicht der Ernährungsphysiologie, denn wir wollen ja dann aus dem Weizen oder Soja dann Verarbeitung, um daraus dann entweder Futtermittel zu machen oder den selber zu uns zu nehmen. Diese positive Wirkung auf die Welternährung, die stimmt nicht. Das ist ja das, was so manche politischen Kräfte auch kolportieren. Das ist nicht richtig. Also mehr Kohlendioxid führt nicht dazu, dass der Energieinhalt der Pflanze steigt. Und damit ist dieser vermeintlich positive Nutzen verschwunden. Also wir haben einen erhöhten Pflanzenwachstumsumsatz, aber keinen Gewinn, wenn wir mal in dem Bild bleiben, den wir ja dann noch mit Christian Kammlett immer haben. Also es ist nicht so, dass die Pflanze das besser verarbeiten kann. Heißt also, wenn wir jetzt das Fazit mal ziehen zum Ende dieser Folge. Wir beobachten global eine Veränderung der Jahreszeiten durch die Temperaturerhöhung. Das ist das, was wir erwarten, rein biochemisch. Das passiert auch und das wird auch so weitergehen. Allerdings mit mehr negativen als positiven Folgen, denn durch den Klimawandel haben wir auch immer häufiger Phasen mit extrem hohen Temperaturen und das reduziert wieder sehr massiv das Pflanzenwachstum, die Photosynthesefähigkeit. Also der Weg ist kontraproduktiv. Das Ökosystem Erde kann sich an die Veränderung so schnell nicht anpassen. Eine weitere Beobachtung und Feststellung, das heißt, wir müssen den Klimawandel abbremsen und stoppen, damit sich das Ökosystem Erde an die Veränderung anpassen kann. Da müssen wir für sorgen. Und dritter Aspekt ist dann, was das Pflanzenwachstum angeht, dass der erhöhte Kohlendioxidgehalt gar keinen positiven Nutzen hat. In der nächsten Folge, wie gesagt, haben wir dann Jubiläumsfolge, 100. Folge. Ich hatte es ja eingangs schon erwähnt. Also wer mag, kann gerne nochmal einen Kommentar, eine Frage schicken. Die werden dann Christian Kamm und ich in der nächsten Folge beantworten. Ich bin mal gespannt, was da so an spannenden, interessanten, kontroversen Fragen kommt. Also einfach hier bei den Kommentaren hinterlassen oder per E-Mail schreiben. Dann gehen Christian Kamm und ich da in der nächsten Folge drauf ein. Vielen Dank fürs Zuhören der 99. Folge von Klima und Kohle, dem Campus Talk. Und wir hören uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin.